Museen gelten ja als Orte der Bildung und der Kultur, aber sprechen Museen die Menschen von heute noch an? Sind Museen noch zeitgemäß oder Relikte aus einer vergangenen Zeit? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Hagen Wolf und ihr hört auf Schritt und Tritt, der Podcast eurer Mediengruppe Kreiszeitung.
Auf Schritt und Tritt.
Ich bin jetzt hier im Kreismuseum Sieg, wobei man eigentlich sagen muss, es ist das Landkreismuseum vom Landkreis Diepholz mit Sitz in Sieke. Bei mir ist der Archäologe und Museumsleiter Nils Meyer. Genau. Moin, Herr Meyer.
Hallo.
Herr Meyer, jetzt fange ich gleich mal direkt an. Ich habe jetzt Begriffe benutzt wie Archäologe, Museum. Die jungen Zuhörer, die junge Generation schaltet sofort ab und geht rüber auf TikTok und guckt sich eine hippe Influencerin an, wie sie sich ihre Nägel lackiert. Wie schafft man es heutzutage als Museum, interessant für eine junge Generation zu sein?
Gute Frage und wahrscheinlich auch die entscheidende Frage, die wir uns auch täglich stellen. Wir versuchen auf jeden Fall hier im Kreismuseum am Ball zu bleiben. Ich glaube, so kann man die Frage vielleicht erstmal beantworten. Wir versuchen regelmäßig unsere Angebote zu erweitern. Wir sind ja nun auch seit einiger Zeit in den sozialen Medien vertreten, auf Instagram und Facebook. Wir wissen aber auch natürlich auch, dass die Zielgruppe, die Sie jetzt ansprechen, auch tatsächlich für uns schwer zu erreichen ist. Wir bleiben am Ball, versuchen am Ball zu bleiben, unsere Angebote interessant zu halten natürlich, aber es ist tatsächlich schwer.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil zum einen muss man den Spagat finden zwischen den etwas Älteren,
ja,
die natürlich auch einen gewissen Standard gewohnt sind, aber auf der anderen Seite will man vielleicht, was unheimlich schwierig sein kann, nicht nur bei Ihnen, sondern bei vielen Museen in Deutschland, die Jüngeren zu erreichen. Aber ich finde, Sie haben das hier eigentlich schon sehr angenehm gelöst, jetzt wenn man reinkommt. Es ist ja ein Außenbereich, den das Museum hat. Und was ist hier erstmal in diesem Außenbereich zu sehen?
Also grundsätzlich ist der Außenbereich ja auch kostenlos. Also jeder Mann, jede Frau darf diesen Außenbereich hier betreten. Und im Prinzip muss man sich vorstellen, das Kreismuseum Sieke hat eine Fläche von 3,5 Hektar. Und die gesamten Einrichtungen, die sich auf dem Außengelände befinden, können genutzt werden. Dazu gehört zum Beispiel unser Spielplatz, der sehr gerne genutzt wird. Wir haben ein Sommergartencafé, was auch regelmäßig am Wochenende geöffnet hat in der Saison. Und alle Einrichtungen dürfen benutzt werden.
Ich sehe da vorne auch Hühner.
Genau. Der örtliche Geflügelzüchterverein stellt uns jedes Jahr eine neue Rasse an Hühnern zur Verfügung. Ich glaube, im Moment sind es 5 Hennen, wenn ich das richtig weiß, die man auch besuchen kann. Nicht füttern bitte, aber besuchen kann. Ich könnte jetzt aber aus dem Kopf gar nicht sagen, welche Rasse wir da vor uns haben. Aber das ist natürlich auch so, um einen kleinen Eindruck zu geben, wie früher hier auch so Kleintierhaltung stattgefunden hat, ne, auf so einem Areal.
Davor steht so ein alter Traktor.
Ja.
Das sind das so alles so Spenden, die man bekommt und ausstellt. Und Sie haben ja auch Kinderspielplatz angesprochen und so weiter. Ist es auch so eine Art Spielinstrument für Kids?
Das ist der meist fotografierte Gegenstand bei uns im Museum wahrscheinlich. Alle Kinder, sage ich mal in erster Linie, besuchen ihn und dürfen ihn nutzen, darauf spielen. Und wird halt sehr häufig fotografiert natürlich dann auch. Ne? Und es ist ursprünglich mal eine Spende gewesen, ganz genau.
Der Außenbereich ist kostenlos,
ja,
ins Museum dann rein. Da gibt es verschiedene Ausstellungen, die Sie im Laufe des Jahres anbieten. Ja. Das kostet dann Eintritt?
Genau. Kinder und Jugendliche sind grundsätzlich frei, bis 18 Jahren. Und Erwachsene bezahlen 5 Euro. Wir haben natürlich auch Familientickets, aber vielleicht wichtig, Kinder und Jugendliche sind frei bei uns. Also wir haben grundsätzlich so zwischen 25.000 und 30.000 Besuchende im Jahr. Und wir haben natürlich wechselnde Sonderausstellungen, was spannend bleiben da für die Besuchenden. Wir haben aber vor allen Dingen ja auch große Aktionstage, zum Beispiel jetzt im Juni, am 21. Juni den Kunsthandwerkermarkt, von dem wir 2 haben im Jahr. Und da kommen so 3.000, 3.500, 4.000 Besuchende an einem Tag zu uns. Das freut uns sehr.
Im Außenbereich sind noch sehr viele ältere Häuser aufgebaut
historische Häuser
heißt das ja heutzutage besser.
Richtig.
Wieder aufgebaut. Was ist denn so das Highlight hier im Außenbereich für Sie?
Nein. Tatsächlich ist der sogenannte Würdener Speicher hier.
So mit Backsteinen und, und Holz.
Ein Fachwerkgebäude. Genau. Was wichtig ist, eben diese Weser-Renaissance-Applikation, die man hier am Fachwerk sehen kann. Das ist schon was sehr Besonderes. Also wahrscheinlich eins der repräsentativsten Speichergebäude überhaupt im Landkreis gewesen und jetzt hier im Kreismuseum. Also ist ein sehr, für ein Speichergebäude, sehr repräsentativ und wie gesagt, hat Elemente der Weser-Renaissance. Ganz wichtiges Gebäude.
Ja. Weserrenaissance, so eine Zeit 1550, 1620 bis 30-jährigen Krieg.
Genau.
Wo hat man das irgendwo abgebaut und dann wieder aufgebaut hier?
Das ist ja überwiegend bei den Gebäuden hier so, dass die irgendwo abgebaut wurden und wieder aufgebaut wurden hier im Kreismuseum.
Dieses Weserrenaissance-Gebäude ist also das älteste Gebäude, was Sie jetzt hier ausstellen können. Dann geht's weiter. Ich habe gelesen, dass eines der Highlights ist ein historisches Bauernhaus aus dem Jahre 1747.
Genau, auch ein wiederaufgebautes Gebäude. Das erste Gebäude hier auf dem Grundstück wurde zwischen 1937 und 1939 hier wieder aufgebaut.
Ich kann mir vorstellen, es ist riesenaufwendig, so ein Haus irgendwo abzubauen und dann wieder aufzubauen.
Jein. Also bei den Fachwerkgebäuden ist das tatsächlich so, dass die immer mal wieder aufgebaut wurden. Also bei Fachwerkgebäuden ist es tatsächlich gar nicht so aufwendig, wie man immer glaubt. Man kann das Fachwerk stellen und dann konnte man die Gefache ausmauern. Das hat man auch durchaus getan. Also es ist nicht ganz so aufwendig, wie heute ein Familienhaus zu versetzen beispielsweise.
Wenn ein Haus alt ist, ist es gut. Wenn es bewohnt wird, dann bleibt es auch erhalten.
Das ist so, tatsächlich.
Ich meine, da muss doch immer was gemacht werden dran, oder?
Also die Gebäudeunterhaltung ist eines unserer größten Herausforderungen. Wir investieren regelmäßig in den Erhalt der historischen Gebäude bei uns auf dem Grundstück. Jetzt gerade auch beim Bauernhaus haben wir eine Maßnahme durchzuführen. Hier bei dem Würdener Speicher, von dem wir eben sprachen, werden wir eine Schädlingsbekämpfung durchführen lassen im nächsten Jahr. Also es ist wirklich immer wieder etwas zu tun an diesen alten Gebäuden.
Und welche Schädlinge sind? Holzwürmer oder?
Ja, es sind Holzschädlinge im Gebäude und nicht nur der klassische Holzwurm, auch andere Schädlinge, also Holzschädlinge.
So der böse klassische Holzwurm.
Der treibt sich dort rum. Den müssen wir tatsächlich mal einmal verweisen des Hofes. Und da werden wir aller Voraussicht nach im nächsten Sommer hier eine Schädlingsbekämpfung durchführen bei dem Gebäude,
Museen sind in Deutschland Gebäude, Einrichtungen, die Zuschüsse bedürfen.
Ja.
Wie hoch sind die Zuschüsse, die der Landkreis gibt?
Der Landkreis selber.
Oder das Land dann auch?
Nee, tatsächlich ist es bei uns so, wir sind finanziert in erster Linie durch Aktienanteile an der Avacon AG. Das ist ein hiesiger Energieversorger, wo wir Aktienanteile haben. Und dadurch finanzieren wir uns hauptsächlich.
Von der Dividende?
80%, ja. Dieses Modell hat der Landkreis Diepholz für seine Kulturbetriebe vor gut 20 Jahren eingeführt. Und tatsächlich ist das der Hauptteil unserer Einnahmen.
Sie sind Archäologe vom Beruf?
Ja.
Prähistorische Archäologe?
Ja.
Also Archäologe im Quadrat praktisch?
Quasi.
Passt das dazu? Archäologe buddelt doch gerne im Boden rum.
Ja.
Ja, und jetzt können Sie doch gar nicht mehr machen als Museumsleiter, oder?
Genau.
Ist das nicht irgendwo?
Ja, also ich habe prähistorische Archäologie studiert, aber dann auch relativ früh einen Studiengang, den es damals gab in Hamburg, Museumsmanagement. Und da war für mich klar, was ich dann beruflich mal später machen möchte, weil Archäologinnen und Archäologen arbeiten ja durchaus in Museen, nicht nur in der Bodendenkmalpflege. Ich mache das nicht mehr, aber da gibt es natürlich ein großes Berufsfeld. Aber für mich war dann relativ schnell klar, dass ich ins Museum möchte. Und dann hat der Weg mich eben zur Museumsleitung geführt. Genau, aber ich mache keine Bodendenkmalpflege mehr, genau.
Sind Sie ein bisschen traurig drüber?
Nein.
Nicht mehr am Dreck rumzuwühlen?
Nein.
Okay, wir gehen jetzt weiter und kommen jetzt, rechts ist der Kinderspielplatz.
Genau.
Und links ist ein Sägewerk.
Genau, unsere Sägerei, die ja auch an den Aktionstagen regelmäßig in Betrieb genommen wird. Die ist also noch aktiv. Man sieht auch hier noch den angeschnittenen Balken. Die nehmen wir jetzt, wie gesagt, bei den Aktionstagen in Betrieb. Wir haben hier ein Team von Männern, sind es nur ausschließlich Männer, genau, die das Sägegatter betreiben, genau.
Sie haben ja das Team angesprochen, es gibt ja auch die Freunde des Museums.
Ja.
Das heißt, Sie leben auch von ehrenamtlicher Arbeit hier?
Unbedingt, ganz zentral für uns. Wir haben 13 ehrenamtliche Mitarbeitende, die in der Inventarisierung arbeiten und dann eben, wie gesagt, hier auch beim Sägegatter ehrenamtliche Mitarbeiter, die das Sägegatter in Betrieb nehmen. Also wir sind aufs Ehrenamt auch angewiesen.
Gehen Sie eigentlich auch in Schulen oder Schulklassen,
ja,
um da so ein bisschen Werbung zu machen und die herzuholen?
Tatsächlich ist das bei uns so, dass, weil das Kreismuseum ja eine Institution ist, die es fast schon seit 90 Jahren gibt, dass die Schulklassen zu uns kommen. Wir haben so zwischen 120 und 140 Schulklassen oder Gruppen, von denen überwiegend Schulklassen genannt sind, hier in der Betreuung im Jahr. Und wir machen das eher über die Lehrerinnen und Lehrer, dass wir die ins Haus einladen und über unsere Angebote informieren.
Wir gehen jetzt mal durch diese alte Sägerei durch Und dann haben Sie natürlich auch innen drin noch Räume, die auch gewisse Ausstellungen haben.
Ja.
Sie sind, ich sag schon wieder Archäologe.
Ja.
Wenn ein Archäologe was findet, das mag für einen Archäologen interessant sein. Was ist eine Tonscherbe aus der Bronzezeit?
Ja. Ja.
Aber das ist doch für einen Besucher wenig interessant. Wie findet man so einen Spagat zwischen dem, was man ausstellt, was einen selber interessiert, und das, was die Mehrheit der Leute interessiert?
Naja, wir versuchen ja mit den Objekten, die wir finden, immer Geschichten zu erzählen. Und auch jede Keramikscherbe kann uns ja ihre Geschichte erzählen. Wir versuchen das natürlich immer in den historischen Kontext zu stellen.
Okay, aber was kann eine Keramikscherbe für eine Geschichte erzählen? Außer, dass sie irgendwann mal kaputt gegangen ist.
Erstmal ist sie kaputt gegangen, aber sie war ja im Gebrauch. Und meistens findet man ja Gebrauchsspuren an der Keramikscherbe. Also man kann sagen, aus welcher Zeit sie stammt. Man kann sagen, aus welcher Bevölkerungsgruppe sie stammt.
Die Tür ist zu.
Genau, die Tür ist zu. Aus welcher Bevölkerungsgruppe sie stammt, aus welcher Region sie stammt. Idealerweise wissen wir natürlich dann auch, was die Menschen mit diesem Gefäß gemacht haben. Vielleicht war es auch eine Grabbeigabe. Dann ist es natürlich spannend, auf die Niederlegung sozusagen zu sprechen zu kommen. Aber da kann man schon sehr viel kontextualisieren.
So ein Archäologe ist ja fast schon wie so ein Hamster. Wenn er irgendwas entdeckt im Boden, muss das Bauvorhaben gestoppt werden.
So ist das. Ganz genau. Richtig. Okay. Ja, das geht immer vor. Ganz genau. Ja.
Ja.
Da haben Sie recht. Ja,
das stimmt. Haben Sie da Verständnis, dass einige dann meckern und sagen, okay, bevor ich jetzt einen Archäologe rufe und den alten Krug ausstellen lasse, fahre ich einen Bagger drüber?
Also da gibt es ja gesetzliche Grundlagen, die das zu verhindern wissen. Und natürlich habe ich da, sagen wir mal, die berufliche Brille auf und bin immer dafür zu sagen, man sollte die archäologische Untersuchung voranstellen. Dass es natürlich nicht immer Realität ist, weiß ich, ist mir bewusst, aber sagen wir mal, da habe ich natürlich meine Berufsbrille auf und ja, sozusagen die gesetzliche Regelung sagt das ja ganz klar und da sollte man sich idealerweise auch dran halten.
Okay, wir sind jetzt im Museum drin.
Ja.
Rechts ist der Tresen, wo man seinen Eintritt bezahlt.
Ja.
Verschiedene Ausstellungen gibt es zu sehen.
Ja.
Und ich glaube, das Wichtigste, was bei Ihnen auch, sag mal so, als Außenstehender zu sehen ist, ist der Gesseler Goldhort.
Ja.
Das ist, glaube ich, 2011 entdeckt worden.
Genau.
Hier im Landkreis.
Genau.
Eine der größten Funde in Europa, Goldfunde in Europa.
Ja.
So ein Highlight für Sie sowas, oder?
Ja, natürlich per se schon. Ich selbst war damals hier noch nicht der Leiter des Kreismuseums, aber als ich natürlich die Stelle antrat, war das natürlich ein wesentlicher Fund, der gemacht wurde. Und dann ist ja dazu sozusagen das Forum Gessler Goldhort extra gebaut worden, um diesem Fund den richtigen Rahmen zu geben. Wir gehen auch gleich mal hin. Und das ist natürlich absolutes Highlight. Und das Gebäude an sich ist ja auch schon ein Highlight. Und natürlich ist das für den dann neuen Museumsleiter immer schön, sowas im Haus zu haben.
Okay, also wir gehen jetzt mal zu diesem sagenumwoben, fast schon Gesseler Goldhort.
Ja.
Hier rechts, bevor wir hinkommen, haben sie so einen alten Krämerladen
ganz
aufgebaut.
Genau.
Das finde ich ja auch interessant. Mit so, wie es früher noch war.
Genau.
Also ich kann mich noch daran erinnern, in der Zeit, als man bei Tante Emma noch eingekauft hat. Das sind ja alles auch Gegenstände, die müssen irgendwo herkommen, die sie hier ausstellen.
Also
die
genau. Das sind ja in der Regel, Spenden aus der Bevölkerung und oder Leihgaben, die uns zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ja sehr häufig Anfragen auf Leihgaben oder Leihnamen, je nachdem, wie rum man zieht, und auf Spenden. Und hier bei der Einrichtung des Tante-Emma-Ladens sind wir auch auf diese Leihgaben und Spenden zurückgekommen sozusagen. Genau, einfach mal der Bevölkerung zu zeigen, wie Einzelhandel früher funktioniert hat. Und das ist ja für die aktuelle Generation schon nicht mehr vorstellbar oder nicht mehr so im Alltagsbild. Das ist ja auch eine unserer wichtigen Funktionen, einfach mal zu zeigen, was früher war und auf diese Besonderheiten dann zu sprechen zu kommen, ganz genau.
Links, ist das eine Schusterwerkstatt?
Ja, das ist jetzt hier, das ist eine Tischlerei.
Tischlerei, fast.
Einrichtung einer Tischlerei.
Steht ja auch dran.
Genau, aber wir sind hier in unserer sogenannten Handwerkerstraße und bilden hier die verschiedenen Handwerke im Landkreis ab und haben eben dann dort die Werkstatteinrichtungen.
Ja, auch interessant. Also es ist wirklich, ich bin überrascht.
Freut
positiv
mich.
Überrascht.
Das ist gut, dass Sie
was das ist hier, was es doch interessante Sachen zu sehen gibt
das,
und wie interessant das auch dargestellt wird.
Tischlerhandwerk, jetzt haben wir hier das Bäckerhandwerk.
Dann haben wir links, jetzt haben wir den Schuster.
Ja, da kommt der Schuster.
Mein Urgroßvater war
die
Schuster.
Die Sattlerei, ja.
Ich habe den Geruch von altem Leim geliebt.
Ja, das geht, glaube ich, vielen so, die es noch kennen.
Aber alte Schuhnähmaschine, sage ich jetzt mal so. Das alles kriegen Sie dann wirklich auch von Privatleuten dann auch zur Verfügung gestellt.
Ja, genau. Und das ist hier tatsächlich bei diesen beiden Handwerken so, dass die auch noch an den Aktionstagen, die ich vorhin erwähnt habe, gezeigt werden. Also der Sattler ist hier, der Schuster ist hier.
Gibt es noch Leute, die diesen Beruf ausüben können?
Ja. Oder Gelernte, den Beruf gelernt haben, heute vielleicht nicht mehr ausüben, aber den Beruf mal gelernt haben und den dann gerne hier im Museum zeigen.
Und jetzt sehen wir rechts eine Gaststätte.
Ja, was natürlich jetzt kein klassisches Handwerk ist, aber auch eine ganz wichtige Einrichtung für die Bevölkerung war, wo sich das Leben abgespielt hat, bis, sagen wir mal, ja, bis zur Einführung des Fernsehens oder vielleicht des Rundfunks, aber das Leben hat sich da ja vorher in Gaststuben abgespielt, deswegen die Einrichtung hier.
Und passenderweise an der Wand hängt der obligatorische ausgestopfte Fasan.
Tierpräparate waren ja durchaus häufig dort zu sehen.
Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zum Gesseler Goldhort.
Jetzt kommen wir erstmal in einen nächsten Dauerausstellungsbereich und in unsere Sonderausstellung.
Was wird gezeigt zurzeit?
Genau. Wir haben eine Ausstellung einer regionalen Künstlerin, Sabine Wefer. Die Ausstellung heißt Ring of Glass 2 und zeigt Boxerinnen und Boxer.
Ist es Ihnen wichtig, dass man auch regionale Künstler unterstützt mit solchen Ausstellungen hier?
Ja, also das machen wir regelmäßig. Also mindestens alle 2 Jahre haben wir Kunstausstellungen, wobei dieses Jahr wir jetzt die eben genannte haben und dann auch noch ab November die Werner Kühl, den Werner Kühl-Preis hier ausstellen oder die Nominierten zum Werner Kühl-Preis.
Vorher waren es in Schesel.
Genau.
Da findet ja zurzeit das Hurricane Festival statt.
Nächstes Wochenende,
genau. Genau. Was kann man später im Boden entdecken? Die späteren Archäologen, falls sie noch gibt, was werden die bei Schesel, im Schesel beim Hurricane Festival im Boden entdecken?
Gute Frage. Wahrscheinlich viel Müll. Aber das ist ja das, was wir auch entdecken, tatsächlich bei vielen Ausgrabungen. Jetzt in Bremen war es, glaube ich, hatte man auch in einer Latrine, also in einer Toilette, muss man sagen, auch, also ich glaube, es war ein Notizheft, ein Notizbuch entdeckt. Also man findet ja häufig in Latrinen, muss man sagen, tatsächlich. Oder in anderen Müllhalden findet man sehr viel Dinge, die uns wichtige Informationen geben.
Jetzt sind wir im Forum Gesseler Goldhort. Das ist neu gebaut worden. Weil man merkt hier schon, von der Architektur ist was anderes.
Genau.
Wie war die Idee, diesen Gesseler Goldhort so aufzustellen, dass es auch interessant wird?
Hier war die Idee der Pipeline-Archäologie. Also
das heißt?
Der Gesseler Goldhort ist ja im Zuge einer Pipeline, Erstellung, Erbauung, Ergrabung gefunden worden. Hier war die Erdgasleitung, die bis in den Landkreis führt, die zunächst russisches Gas zu uns gebracht hat oder überwiegend russisches Gas zu uns gebracht hat. Das wollte man hier ausstellen. Also wie gehen Archäologinnen und Archäologen eigentlich bei sowas vor? Und wie gesagt, hier finden wir dann die Objekte, die dort gefunden wurden, eben nicht nur den Gesseler Goldhort, sondern auch die Objekte, die, sagen wir mal, in anderen Teilen des Landkreises gefunden wurden bei dieser archäologischen Ausgrabung.
Und da haben Sie aber Glück gehabt, dass derjenige oder diejenigen, die es gefunden haben, das auch gemeldet haben.
Ja gut, das war natürlich jetzt eine Ausgrabung, die unter wissenschaftlicher Begleitung, also von Grabungstechnikerinnen und Technikern durchgeführt wurde. Also das war eine offizielle Ausgrabung. Wir gehen hier in diese kleine Schmuckkästchen dazu, in diesen kleinen Sonderbau hier bei uns im Forum Gesseler Goldhort. Und hier sehen wir ihn auch oder Teile davon. Wir konnten natürlich nicht den gesamten Gesseler Goldhort ausstellen. Und wichtig ist, dass wir eben immer Originale zeigen.
Ach, keine Replikate?
Auch, aber wir zeigen immer auch Originale.
Okay, das heißt, das, was wir jetzt sehen, das ist aus wie beim Goldschmied so ein bisschen.
In der Auslage,
genau. Schmuck, das ist wirklich noch Original?
Ja, das sind zum Teil Original.
Aus der Bronzezeit?
Genau, aus der Bronzezeit.
3000 Jahre alt?
Ja, genau.
Wahnsinn.
Und es sind tatsächlich ja in dem Gesseler Goldhort überwiegend Schmuckelemente entdeckt worden. Wir können hier vorne mal auf die Schautafel schauen und sehen hier, dass es überwiegend Schmuckelemente waren, die dort in den Boden gelegt wurden. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen. Hier vermutet man bei diesen Spiralringketten, dass es möglicherweise eine Währung gewesen sein könnte. Und sonst sehen wir eben Schmuckelemente. Also wir sehen hier Bronzenadeln, Armringe, Fibeln. 1,7 Kilo insgesamt Gesamtgewicht.
Also hat er einen Riesenwert.
Man kann ja mal nachgoogeln, was das wert ist.
Plus das Historische.
Plus das Historische, absolut. Also unschätzbar.
Haben Sie nicht Angst, dass das... Ich meine, die haben im Louvre eingebrochen.
Die haben im Louvre auch anderswo eingebrochen. Aber sagen wir mal, wir haben das Glück, dass wir eben hier ein modernes Gebäude stehen haben mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Also mich lässt das ruhig schlafen. Sagen wir mal, ein bisschen Angst hat man vielleicht immer. Aber tatsächlich ist das Gebäude eben hier ein Neubau und entsprechend auch sicherheitstechnisch ausgestattet. Also ich kann ruhig schlafen.
Sie wissen nicht, warum diese ganzen Schmuckobjekte jetzt im Boden lagen.
Ja. Wir haben keinen Zusammenhang zu irgendwas. Wir haben keinen Zusammenhang zu einem Grab, wir haben keinen Zusammenhang zu einer Siedlung, aber...
Aber Toilette wird es auch nicht gewesen sein.
Toilette war es definitiv auch nicht. Es gibt tatsächlich jetzt ein neues Forschungsprojekt dazu, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert, wo die Universität Kiel und die Universität Göttingen, das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege und das Niedersächsische Landesmuseum beteiligt sind. Und die wollen jetzt herausfinden oder versuchen herauszufinden, unter anderem, ob es einen Zusammenhang zu einem einer Siedlung gab, zu einem Begräbnis gab. Aktuell wissen wir es nicht.
Ist doch irgendwie cool, wenn man sowas Geheimnisvolles auch noch ausstellen kann, oder?
Absolut. Und das ist ja das Schöne, dass man bei den Führungen auch immer diese Fragen kommen natürlich immer auf und die Besuchenden können immer spekulieren.
Kann man einfach vorbeikommen, kriegt eine Führung bei Ihnen? Oder?
Das geht nicht. Man muss sich anmelden. Ein buchbares Angebot, genau, man muss sich anmelden. Also das geht nicht. Man kann natürlich jederzeit zu unseren Öffnungszeiten vorbeikommen, sich den Goldtunnel anschauen, aber Führung muss man buchen. Es gibt hier auch öffentliche Führungen, einmal im Monat. Gibt es hier auch öffentliche Führungen im Forum, das wollte ich noch dazu sagen.
Sie haben auch Museumscafé.
Wir haben hier einen SB-Bereich, wo man sich jeder Mann, jede Frau bedienen kann. Aber das, was ich am Anfang sagte, wir haben eben auch unser Sommergartencafé, das ist draußen. Und hier ist aber das SB-Café, wo sich jederzeit was nehmen kann.
Kann man auch hier reinkommen, ohne ins Museum zu gehen?
Nein, das geht nicht.
Okay, also man muss Eintritt bezahlen, um im Café was trinken zu können.
Ja, wie gesagt, das Sommergartencafé ist dann natürlich wieder kostenlos, was sich draußen befindet. Also das ist dann...
Also so ein Biergarten praktisch.
Quasi, wir gehen da nochmal dran vorbei, genau.
Warum haben Museen so einen, ich will nicht sagen negativen Ruf, aber so einen etwas kritischen Ruf? Liegt es daran, dass es zu viele schlechte Museen gibt?
Das kann ich nicht beantworten. Das möchte ich auch keinem unterstellen, aber die entscheidende Frage ist ja tatsächlich, warum die Museen so ein bisschen vielleicht angestaubtes Image haben. Wir als Kreismuseum versuchen dagegen anzuarbeiten. Wir hatten beispielsweise im letzten Jahr eine große Sonderausstellung, auch in diesem Jahr noch, zu dem Schicksal einer jungen Sintetzer hier aus dem Landkreis, die in einer Pflegefamilie war, wo wir speziell für junge Erwachsene Programme gemacht haben, die auch sehr gut angenommen worden sind. Also wir versuchen schon da gerade für die jüngere Generation Themen zu bespielen. Aber interessant ist trotzdem die Frage, warum das Image vielleicht nicht dauerhaft verbessert.
Auf Schritt und Tritt.